CFO Inside News.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zur 11. Folge der CFO Inside News. Wieder wie üblich mit dem lieben Daniel Winkler und mir, dem Thomas Knauf. Hallo Daniel.
Hallo Thomas.
Heute mit einer kleinen Besonderheit, ne? Weil wir sind nämlich nicht Donnerstag, sondern Mittwoch, weil morgen Feiertag ist, den wir dann auch so ehren wollen, ja? Also quasi nicht ganz 14 Tage durch, sondern 13 Tage. Aber zu erzählen haben wir, glaube ich, trotzdem mehr als genug.
Ja, vielleicht schaffen wir es dann auch gleich zu, ist morgen Vatertag, ja, ne?
Genau.
zu Vatertag eine Folge rauszuhauen.
Sollen wir direkt in medias res gehen, wie man so schön sagt?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja ein paar Updates zu unserer letzten Folge. Und zwar hatten wir ja noch die Entlastungsprämie ganz groß angekündigt. Die ist jetzt versackt im Bundesrat. Und ja, vielleicht auch nicht ganz unberechtigt, ne? Weil ja schon auch vielleicht in unserer Folge gehört, dass wir dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Aber was mich echt gewundert hat, ist die Begründung, nämlich, dass die Bundesländer nicht auf die Lohnsteuer verzichten wollen, die diese 1.000 Euro dann irgendwo kosten würde. Wobei ja eigentlich die Gesamtdiskussion war, können sich das kleine Handwerksbetriebe eigentlich leisten, können sich das die Unternehmen leisten?
Ja, das Ding ist ja von Anfang an irgendwie stark kritisiert worden, weil klar, initial hat man dann am Ende des Tages den Arbeitgebern das Thema auf den Hof gestellt. Ich habe auch mitbekommen, dass gerade aus dem kommunalen Bereich die Arbeitgeber, also sprich der öffentliche Dienst, gesagt haben, das können wir eigentlich nicht bezahlen, weil das muss am Ende des Tages ja entsprechend über die Haushalte wieder refinanziert werden. Dann, wie du gerade schon gesagt hast, kam irgendwann die Diskussion auf, ja, wenn wir da auf die Steuereinnahmen verzichten, wer trägt eigentlich diese Ausfälle? Das verteilt sich ja auf Länder, Kommunen und den Bund. 2,8 Milliarden Euro habe ich da mal gelesen, davon 1,7 für Länder und Kommunen. Und das war dann eigentlich auch der Grund, warum gesagt wurde, das gehen wir nicht mit, weil da gab es noch so einen kleinen Trick aus Ebene des Bundes. Der wollte nämlich einen Teil dieser Steuerverluste gegenkompensieren mit der Tabaksteuer, wenn ich das richtig gesehen habe. Die fließt aber nur dem Bund zu. Das heißt, die Kommunen und die Länder, die wären auf dem Steuerausfall sitzen geblieben.
Naja, aber da ist doch ein Fehler. Also das ist doch das, was da als Argumentation gar nicht funktionieren kann. Weil aus der letzten Inflationsprämie, hieß das ja, war es ja so, dass nur das, was zusätzlich zum Gehalt gezahlt wird, dann auch steuerfrei war. Das heißt, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Entlastungsprämie auch zusätzlich zum Gehalt bezahlt sind, gibt es gar keinen Steuerausfall. Und deswegen glaube ich, dass das nur vorgeschoben ist und dass keiner so richtig hinterfragt hat. Und im Grunde genommen alle irgendwie gemerkt haben, ja gut, so richtig ausgereift ist diese Idee noch nicht. Ich meine, am lustigsten war ja Herr Söder, der mal Fähnchen im Winde einmal sein Ja sagt und dann auf Landesebene wieder Nein, weil er gemerkt hat, oh, da kriege ich aber ganz schön viel Gegenwind. Also ich glaube einfach, das Ding ist tot. Das wurde nicht gewollt und man braucht irgendwie ein anderes Instrument. Ist natürlich genau. Eine Klatsche für die Bundesregierung.
Also ich bin auch davon überzeugt, dass das ein vorgeschobenes Argument ist. Ich glaube, es ist die Kombination aus Arbeitgeber aus dem Bereich öffentlicher Dienst müssten es eigentlich auch bezahlen, können das aber nicht ohne entsprechende Refinanzierung. Wobei man gleichzeitig sagen könnte, naja, wenn ich den Leuten halt jetzt 1.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei auszahle und die konsumieren dann damit, dann müsste ich ja ein Plus eigentlich bei den ganzen Konsumsteuern haben. Ja. Habe ich keine Zahlen zu gefunden. Habe ich gedacht, okay, ich gucke mal, ob da vielleicht jemand versucht hat, was auszurechnen, was das da an mehr hätte mitbringen können. Vielleicht wäre das ja eine deutliche Überkompensation der vermeintlichen Steuerverluste gewesen. Ich bin aber auch davon überzeugt, auch wenn es nicht wirklich publik gemacht worden ist, dass da von der Arbeitgeberseite mit Sicherheit extrem viel Gegenwind gekommen ist, sodass man am Ende des Tages dann versucht hat, das irgendwie so halbwegs charmant von der Bildfläche verschwinden zu lassen, das Thema. Und ich glaube, es kommt auch kein Revival.
Na, wir gucken mal, was stattdessen kommt. Dann hast du Adidas-Schuhe gekauft, Thomas, nach unserer letzten Folge.
Ja, ich habe auch mal nach dem Preis gesucht und ja, na gut, da wäre dann die halbe Entlastungsprämie draufgegangen. Ja,
ja ich habe das auch getan. 500 Euro im Adidas-Store, wahrscheinlich nur für Sammler. Da wäre es mir auf jeden Fall zu schade, damit durch den Wald zu laufen, wie ich das fast jeden Tag mache. Also
ich habe tatsächlich bei Reddit einen Account gefunden, wo die sich im Detail über die technischen Spezifika diese Schuhs ausgetauscht haben. Also für die absoluten Rennprofis und totalen Marathonläufer, die wirklich sich bis auf die letzte Rille optimieren, scheint dieser Schuh tatsächlich von den technischen Gegebenheiten da Next Level zu sein. Ja, aber ich würde, glaube ich, auch nicht 500 Euro dafür ausgeben, um meine paar kleinen Runden damit zu ziehen dann.
Bei mir wäre das im Millisekundenbereich. Das wird sich nicht lohnen. Dann noch zwei Updates und zwar einmal vielleicht BioNTech. Da hatten wir ja die Folge, dass die beiden Gründer rausgegangen sind und ich aufgrund dessen dann auch meine Aktie vielleicht ein bisschen zu früh verkauft habe. Aber jetzt zeigt sich, naja, da scheint hinter den Kulissen doch etwas mehr Trouble gewesen zu sein, weil zum einen gab es da die Quartalszahlen. Bei 118 Millionen Euro Umsatz haben die 532 Millionen Euro Verlust gemacht, Quartalsverlust, also fast eine halbe Milliarde. Und dann auch eine relativ harte Restrukturierung verkündet, wo sie sagen, so um den 1860 Leute wollen wir aus der Produktion freisetzen. Aber da sind ja zwei bittere Nachrichten drin, ne? Nämlich zum einen, das ist ja eines der Vorzeigeunternehmen in der Biotech-Branche in Deutschland gewesen. Erst gehen die Gründer vom Bord und dann mache ich eine harte Restrukturierung. Und die zweite ist, das, was produziert werden soll, soll zukünftig in England produziert werden. Das heißt, Deutschland ist wieder mal nur in der Grundlagenforschung gut. Das habe ich gestern in der Tagesschau gehört. 540 wichtige Medikamente fehlen im deutschen Markt im Moment, sind nicht bestellbar. Und der Grund ist, weil die Lieferketten gestört sind, weil es hier nicht mehr produziert wird.
Teile ich deine Einschätzung komplett. Bei BioNTech bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil dieser unglaubliche Push, den die hatten, der übrigens ja dann irgendwann mal die Stadt Mainz komplett schuldenfrei gemacht hat, der war ja wie so ein One-Time-Effekt. Also das kam ja aus diesem Covid-Impfstoff und eigentlich war mir damals schon klar und ich hätte auch gedacht, dass das irgendwie allen anderen klar sein müsste, dass das ja irgendwie eine Sache ist, die mit einem absoluten Peak verbunden sein wird und dann geht es irgendwann auf ein, ja, New Normal ist so ein blöder Begriff, ne, aber passt irgendwie auch da auf die Umsatzstruktur, also dass das ja nicht auf Dauer auf diesem Peak sein wird, sondern dass das irgendwann zurückgeht und da hat man nicht so richtig, also hatte ich das Gefühl, hat man nicht so richtig entweder A, mit Alternativen dann gearbeitet oder B, vielleicht auch ganz bewusst gesagt, okay, wir nehmen diesen Einmaleffekt, nehmen wir hier jetzt in Deutschland irgendwie mit und vielleicht gab es diese strategische Überlegung, Deutschland langfristig zu verlassen, aus diversesten Gründen, ja, dass man gesagt hat, okay, das ist eigentlich eine ganz gute Cover-Story, um dann zu sagen, okay, wir haben eh andere Überlegungen und wechseln damit auch den Standort in Gänze. Mhm. Was ich ja, also ich bin natürlich nicht vom Fach, was jetzt die Pharmatechnologie angeht, aber die haben ja einen sehr starken Anstieg in den Forschungs- und Entwicklungskosten beim Thema Onkologie und ich hoffe natürlich, dass da ja entsprechend positive Ergebnisse rauskommen, weil das wäre natürlich echt nochmal ja ein zweiter Geniestreich hinten raus, was einfach das Thema Gesundheit für die Menschheit angeht, ne, wenn die da nochmal was rausbekommen. Aber da werden wir als Standort Deutschland dann nicht mehr wirklich von partizipieren, also schon ein bisschen bitter.
Ja, und das ist das, was mich daran stört, also dass es hier einen Peak gab und dass es betriebswirtschaftlich wahrscheinlich auch Sinn macht. Nur, dass die Arbeitskosten hier höher sein sollen als in der Schweiz, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und Die Schweiz ist ja nun mal der Pharma-Standort schlechthin. Warum? Weil die niedrige Steuern haben und dort natürlich die Gewinne dann ganz anders verwalten können, als es in Deutschland der Fall ist. Aber darüber müsste man ja eigentlich jetzt mal die Brücke schlagen, weil über diese 540 Medikamente, die gerade nicht im Zugriff sind, sagt ja die EU, wir müssen jetzt Europa als Pharmazentrum wieder stärken. So, und im gleichen Zug entlassen wir aber 1860 Leute. Das passt für mich nicht zusammen. Da muss man dann irgendwie eine ganzheitliche Strategie haben und sagen, wenn wir es wollen, dass Pharma in Europa weiter eine Rolle spielt, außerhalb der Grundlagenforschung, dann muss ich da auch Zeichen setzen.
Das stimmt. Ich habe beruflich Berührungspunkte mit dem Pharma-Großhandel. Und was ich bei denen beobachte, ist, dass das sind häufig inhabergeführte große mittelständische Unternehmen. Das ist natürlich auch so ein bisschen regional aufgeteilt in Deutschland. Das macht auch irgendwie Sinn, weil wenn du jetzt gehst morgens zum Arzt, kriegst dein Rezept, gehst damit zur Apotheke und die sagen, ja, kommen Sie um 14 Uhr wieder, dann tippern die das ja entsprechend da bei sich ein. Dann gibt es eine MSV3-Schnittstelle und die geht dann rüber zu dem Pharma-Großhändler, der diese Apotheke bedient und da wird das dann quasi just in time geordert und da gibt es immer so feste Zeitslots, wann dann die ganzen Fahrzeuge, sieht man schon mal so eilige Medikamente oder sowas, steht dann immer so als Schild da drauf. Die fahren dann los, fahren zu den Apotheken und liefern dann das aus, was quasi vormittags von den Patienten da eingereicht worden ist und nicht vorrätig gewesen ist. Und die haben alle das Thema, dass sie ab einer gewissen Anzahl von Medikamenten, die sie, also Medikamentenpaketen, ne, also hier so eine Schachtel mit Antibiotika oder sowas, ja, also wenn sie eine gewisse Anzahl, 4,35 Millionen im Jahr verkaufen, dann fallen sie unter diese komplette Kritis-Gesetzgebung, kritische Infrastruktur, ja, da hat der Gesetzgeber 2025 nochmal erheblich nachgeschärft, natürlich nachvollziehbar aufgrund der aktuellen Sicherheitslage, die wir da so weltweit haben. Großer Teil entfällt auch auf das Thema IT logischerweise. Also wie muss ein Pharma-Großhändler seine IT schützen, damit sie nicht gehackt werden kann. Wäre ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes tödlich. Stell dir vor, du würdest da so einen Pharma-Großhändler abschalten und der kann nicht mehr ausliefern. Ja, das bringt die aber natürlich trotzdem alle irgendwie unter Handlungs- und Zugzwang. Ne? Also die Regulatorik nimmt für die einfach erheblich zu. Auch die arbeiten, kochen am Ende des Tages nur mit Wasser. Jetzt müssen sie überlegen, was sie machen. Und ich glaube, wenn du da nochmal eine Ebene höher gehst und jetzt BioNTech nimmst als wirklich Hightech-Unternehmen in dem Bereich, seit vielen, vielen Jahren auch mit Investorengeldern gebackt. Ich kenne BioNTech nämlich noch aus der Zeit, als die quasi angefangen haben, größer zu werden aus meiner Beraterzeit. Ja, dann ist der Standort vielleicht einfach irgendwann nicht mehr attraktiv. Ja, also dann wird's erdrückt mit Regulatorik, mit Vorgaben und dann kommen irgendwann solche Entscheidungen zum Tragen. Und ja, der Outcome ist dann extrem bitter. Ja, okay. Also gibt es mit Sicherheit Dinge, die man auch von unserer Seite aus einfach als Standort dann optimieren könnte. Aber das ist ja ein Thema. Welche Diskussion findet nicht statt, wo das nicht mitdiskutiert wird? Ja.
Ja, über Regulatorik sprechen wir heute ja auch noch, aber es ist ja ein schönes Beispiel jetzt dafür, dass du das Gegenteil von dem erreichst, was du erreichen möchtest, nämlich die Medikamente im Land zu behalten, die du dringend benötigst und die Leute dann sagen, ich stoppe hier aber an einer bestimmten Grenze weiter zu verkaufen, weil in dem Moment kommt so viel auf mich zu, dass ich nichts mehr verdiene mit den nächsten 100.000 Chargen oder was auch immer.
Das ist halt immer die Frage, verdienst du nichts mehr mit den nächsten 100.000 Chargen oder sagst du einfach, ich möchte nicht 30-35% Steuern E&E auf die nächsten 1.000 zahlen, sondern irgendwie nur 15 oder sowas. Ne? Also das ist immer so ein bisschen so die Frage nachher, was wird da wirklich in den Fokus gesetzt? Geht es um das EBITDA, was man da ausweisen will, oder geht es nachher wirklich um den Shareholder-Value, den man natürlich mit weniger Steuern entsprechend optimieren kann? Ne? Also da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich verstehe es, wenn man sagt, ich möchte den Standort wechseln, weil mir die Regulatorik irgendwie zu komplex geworden ist und ich mich da nur noch mit Dokumentation und irgendwelchen mit dem Ausfüllen irgendwelcher Listen beschäftige, das kann ich total nachvollziehen, aber oft, finde ich, ist dann doch irgendwann auch die Diskussion schnell im Bereich Steuern angekommen. Ja, also klar kann man natürlich auch sagen, ja, dann ist Deutschland auch rein aus Steuerbrille unattraktiv, dann hast du schon zwei Negativaspekte, an denen man arbeiten müsste. Ne? Aber da bin ich immer skeptisch, ob es wirklich immer nur rein die Regulatorik ist oder ob es nicht auch nachher einfach darum geht zu sagen, ich habe einfach deutlich bessere Unternehmenssteuersätze.
Naja, wenn du eine halbe Milliarde im Quartal Verluste machst, brauchst du dem Steuern, glaube ich, keine Gedanken machen.
Spielt jetzt bei denen keine Rolle, da hast du recht, ja. Aber wer weiß, wie, also deswegen meinte ich ja eben, ne, sie geben auf der anderen Seite extrem viel Geld für Forschung und Entwicklung im Bereich Onkologie aus, was ich auf jeden Fall super finde. Und dann ist da die Frage, was kommt da hinten raus? Weil das wäre jetzt natürlich eine Sache, die ist kein Einmaleffekt wie eine Impfung im Rahmen einer Pandemie, sondern Krebspatienten wird es jedes Jahr in entsprechender Anzahl geben und wahrscheinlich auch noch wird es wahrscheinlich auch noch mehr, ja. Die Gesundheit der Menschheit generell ist ja eher so auf dem absteigenden Ast. Ist halt die Frage, ob sie da nicht dann ein anderes Geschäftsmodell am Ende des Tages verfolgen mit irgendwie konstanteren Cashflows, die dann über eine längere Zeit umlaufen. Ne? Wir werden es als Deutschland leider nur vom Rand aus beobachten können, wie es dann bei denen weitergeht.
Gut, und ich habe noch ein Update, nämlich unsere Gerresheimer. Da war es ja jetzt relativ still. Ich glaube, die Banken haben ja noch mal ein bisschen die Füße stillgehalten und gesagt, na gut, wir warten jetzt noch auf Juni, bis ihr einen Abschluss habt. Und dann ist mir aber aufgefallen in der privaten Recherche, dass es da Insider-Käufe gab. Und zwar hat der Aufsichtsrat für knapp 12,7 Millionen im April zugekauft. Da kann man jetzt ja mal, wir machen ja keine Anlageberatung, das sage ich auch, das ist alles hier nur mal ganz meine Gedanken, die ich dazu habe. So schlecht kann es unter diesem Bilanzskandal ja nicht stehen, wenn dort der Aufsichtsrat 12,7 Millionen investiert. Und dann habe ich mir den Aufsichtsrat ein wenig genauer angeguckt. Das ist der Klaus Röhring, ungefähr mein Alter. Und der hat einen Private Equity Fonds, Active Ownership Fonds, also so ein aktivistischer Investor. Und der geht eigentlich bei Gerresheimer, wenn man sich das mal so anguckt, das Playbook eines aktiven Investors komplett durch. Also wenn man mal schaut, der hat im August 25 5% gekauft. Da hat er die ein bisschen gehalten.
War er da schon Aufsichtsrat, als er das gemacht
hat? Nein. Das ist genau da. Dann hat er diese Position aufgebaut auf 10% so ungefähr und damit sich den Aufsichtsratssitz erzwungen.
Ja, das ist tatsächlich Active Investor Playbook, ja.
Komplett, ne?
Ja.
So, und jetzt hat er genutzt die Schwäche im Aktienkurs, um nachzukaufen. Ja, ja. Und jetzt eigentlich nach dem Playbook geht's jetzt weiter, weil man hat ja schon ein paar Nachrichten gehört, dass sie zum Beispiel sich von ihrer Tochter in Amerika trennen wollen. Ist wohl angeblich die Cashcow, Centaur. Ja, das zahlt da komplett drauf ein. Das ist sehr interessant zu sehen. Also jetzt geht es ja bei so einem aktiven Investor darum, meistens Unternehmen zu zerschlagen, sich anzugucken, was ich kaufe unter Wert, und dann filetiere ich mir mein Unternehmen und verkaufe die Cashcows raus. Dann bleibt Geld da, mit dem decke ich schon mal meine, ist auch immer dein Lieblingsthema, meine gehebelten Investments, die ich da gemacht habe. Zahle mich aus, habe noch einen Rest und mache dann nochmal den Exit auf den Rest. Und auch da ist ja irgendwo ein Gerücht, dass der größte US-Konkurrent wohl verhandeln würde mit Gerresheimer, und da sind irgendwie 41 Euro im Gespräch pro Aktie. Das heißt, das wäre natürlich dann ein ganz starkes Indiz, wenn er einmal für 12,7 Millionen zum Kurs von 25 Euro zukauft, dass da irgendwas im Busch ist, ne?
Auf jeden Fall. Okay, spannend. Ist aber wahrscheinlich eine PE-Gesellschaft, die jetzt nicht in Deutschland angesiedelt ist.
Natürlich nicht. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema mit den Steuern. Die sitzen natürlich in Luxemburg. Ja. Wobei es gibt zwei. Ich glaube, die AOC Gecko Saal, die sitzt in Luxemburg, und dann gibt es noch den Active Ownership Fund.
Ja, schade, dann wird das schwierig, da irgendwie vielleicht mal irgendwann nochmal mehr reingucken zu können oder irgendwie mal eine, keine Ahnung, Gesellschafterliste oder sowas vernünftig zu kriegen. Dann könnte man ja mal versuchen, retrospektiv nachzuarbeiten. Wer ist da vielleicht eingestiegen? Wer gibt 12,7 Millionen, oder wahrscheinlich hat der Herr Röhring einen Teil seines eigenen Vermögens eingesetzt, aber wer ist da noch mit an Bord? Ja, und hat gesagt, okay, das finde ich irgendwie eine total interessante Geschichte, lass mich da mitmachen.
Ja. Ja, was ich halt bemerkenswert finde, ist, dass du als Aufsichtsrat überhaupt dir 15-20% Invest machen darfst, indem du ja eigentlich Informationen hast, die du nur aus deiner Aufsichtsratstätigkeit bekommst. Weil ich sage jetzt mal, du und ich, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollten oder würden in Gerresheimer investieren, würden jetzt gucken, würden sagen, ah, da ist irgendwie so ein Bilanzskandal, so richtig gut klingt das nicht, und ah, die Zahlen haben die auch noch nicht veröffentlicht, da lasse ich mal lieber die Finger von. Und dadurch geht der Preis auch unten. Und da gibt es jemanden, der 1:1 Wissen hat aus dem Board und fast 13 Millionen Euro investiert, ohne dass irgendeiner was sagt. Also dann klappt doch, oder dann funktioniert doch irgendwas mit unserer Governance nicht, oder?
Ja, gut, das Thema, da gibt es ja mehrere Fälle am Ende des Tages, wo das ja irgendwie dann so zum Tragen gekommen ist, ne? Also klar, du hast diese Ad-Hoc-Meldung, aber dass derjenige sich reinkauft, dann den AR-Sitz erzwingt und dann eigentlich diese Macht, die ihm dann zusteht, so nutzen kann, da ist irgendwie ein Fehler im System drin, auf jeden Fall. Ich frag mich halt nur, offen gestanden, also sagen wir mal, es gibt ja auch sowas Ähnliches, gab es ja auch bei Wirecard damals, also diese Short-Seller-Attacken, geht ja so ein bisschen so in die ähnliche Richtung. Also irgendjemand riecht da was, was komisch ist, und macht sich dann einen Reim drauf. So, jetzt haben wir hier das Beispiel, jemand stellt vielleicht fest, die Zahlen passen irgendwie nicht, könnte aber tatsächlich einfach nur eine reine Bilanzierungsthematik sein irgendwie, und stecken Assets da drin, die aber entsprechend wertvoll sind, und dann überlegt man sich so einen Ansatz und fährt den. Aber wie kommt man initial darauf? Also ich würde jetzt mal sagen, du bist ja durchaus auch sehr bewandert bei dem Thema Bilanzierung und Geschäftsmodelle. Trotzdem müsstest du ja irgendwie eine Info noch irgendwo her haben, die dann dein Bild irgendwie komplementiert und sagt, okay, ich überlege mir jetzt so einen strategischen Move und fahre den. Und wo kriegst du diese Info her, wenn du nicht im Aufsichtsrat vorher drin bist? Das würde mich jetzt interessieren eigentlich. Es muss irgendwo initial ein Austausch von Informationen in Richtung Herrn Röhring gegeben haben, dass er dann angefangen hat, sich sowas zu überlegen.
Ja, oder es war reiner Zufall, dass du gesagt hast, ich gucke mir mal die Bewertung an. Die Bewertung liegt eigentlich unter Substanzwert, und ich kaufe das, weil das ist ja eigentlich das, was aktive Investoren tun, ne? Die sind ja noch bei mehreren Unternehmen. Die sind zum Beispiel bei Bayer, ne? Und sagen immer, ja, Bayer würden wir gerne zerschlagen, weil die haben ja eine Pharma-Sparte, die haben ja eine Crop-Science-Sparte und noch zwei, drei mehr. Und zusammen als Konglomerat sind die weniger wert, als wenn wir es aufteilen und eins nach dem anderen verkaufen oder an die Börse bringen oder. So, und ähnlich wird er sich das da auch gedacht haben. Dann zumindest mit dem Board-Sitz wird er dort Einsicht bekommen haben in Unterlagen, die ihm jetzt halt einfach eine bessere Information liefern als dir oder mir. Und die hat er ausgenutzt. Also ja. Anders verstehe ich nicht, warum jemand in so einer Situation in dem Maße zukauft.
Absolut. Deswegen sage ich ja, also irgendwo muss es dann da diesen Switch gegeben haben von dem normalen Informationsfluss, den jetzt auch du oder ich hätten haben können, bei Gerresheimer, ja, und irgendwie mit ein bisschen Sachverstand rangegangen wären, und dann auf das Niveau, was da entsprechend stattgefunden hat. Ja, und das würde mich mal interessieren, wird man natürlich leider nicht rausbekommen, es sei denn, der Herr Röhring meldet sich und erzählt uns mal die Story, ja, dann, ich bin ganz offen, aber da muss es irgendwie noch, ja, wie du schon gesagt hast, ne, vielleicht ab 5%, wobei, warum? Also, es gibt jetzt ja, ich kenne keine gesetzliche Vorgabe, die sagt, ab 5%
siehst du mehr.
Anteil einer börsennotierten Gesellschaft kriegst du mehr Infos, also warum, ja?
Nicht auf dem Papier, aber man kennt dich natürlich, ne? Wenn du zu einer Hauptversammlung reingehst, hast eine Aktie, hält dir bestimmt keiner die Tür auf. Wenn du 5% hast, dann kriegst du aber ganz vorne in der Reihe einen Sitz, der ist schon reserviert. So, weil die Leute dich natürlich kennen.
Ist das, also macht das Sinn? Ich sag mal 5%, okay, also selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich werfe die morgen auf den Markt, bringe ich dann den Börsenkurs damit irgendwie in Probleme?
Mit Sicherheit. Ja. Bei 5%, bei Free Float auf 5%, viele Unternehmen haben ja nur 20% Free Float. Wenn dir davon 5% gehören.
Okay, also wenn man das natürlich in die Quote setzt, wie viel Free Float es gibt. Wir kommen ja nachher noch auf ein anderes Beispiel, da habe ich mir übrigens mal angeguckt, wie viel da im Free Float sind. Das sind mehr als 20%. Dann stimme ich dir zu. Also wenn es einen sehr kleinen Anteil gibt, dann auf jeden Fall. Ja.
Alleine, wie oft wir über diese Firma reden, zeigt, wie hoch spannend das ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht und aus prüferischer Sicht und aus, wenn man jetzt das Ende schon kennen würde. Aber klar ist auch, jetzt nur die Aktienentwicklung. Seit dem Skandal, seit dem Tiefpunkt standen irgendwie bei 14, 15 Euro und stehen aktuell wieder bei 28. Wenn du hier 15% kaufst für einen Kurs von 25, dann hast du 10% on top gemacht, 10-12%. Das heißt, der ist jetzt 1,7 bis 2 Millionen Euro reicher innerhalb von 14 Tagen.
Und wenn wir jetzt nochmal versuchen, auf der taktischen Ebene nochmal kurz drüber nachzudenken, also du hast dir da jetzt deinen Aufsichtsratsplatz organisiert, aber es sind ja noch mehr Leute im Aufsichtsrat. Was machst du jetzt mit denen? Die musst du ja irgendwie auch von deiner Story überzeugen. Also nur, weil du dann derjenige bist, der vielleicht ein paar mehr Infos hat und irgendwie eine Story im Hinterkopf hast, mit der du da jetzt rangehen möchtest, hast du die ja noch nicht so weit, dass die jetzt allem zustimmen würden, was du dann da vorschlägst. Ne? Also wie kriegst du da den Rest des Aufsichtsrats irgendwie dazu, deine Story mitzugehen?
Also gucken wir doch mal an, was hier passiert ist. Zuerst mal hast du diesen Bilanzierungsfehler dort gefunden. Ob der groß ist oder nicht, das wird am Ende KPMG sagen müssen oder wer da jetzt Prüfer ist. Und was ist passiert? Der CEO und CFO mussten gehen, beide. So, damit hast du dir schon mal zwei Leute irgendwo entledigt, die tiefes Wissen im Unternehmen haben. Und die nächsten, die kommen, werden natürlich erstmal gucken, wie läuft eigentlich der Hase. Wer sitzt da eigentlich im Aufsichtsrat? Ist der mir wohlgesonnen? Ist der mir nicht so wohlgesonnen? Und wenn du jetzt so einer bist, der relativ laut spricht, ohne das jetzt hier zu wissen, ob das hier der Fall ist, aber jemand, der seine Interessen durchsetzen will, wird natürlich die Agenda entsprechend versuchen, in die Richtung zu stupsen, in die er sie haben möchte, von der Strategie. Und seien wir ehrlich, wenn du bekannt bist als aktivistischer Investor, dann eilt dir dein Ruf auch voraus. Dann ist klar, dass der bestimmt kommt, um Wertschöpfung aus dem Aktienkurs zu holen und versuchen wird, das Unternehmen zu zerschlagen.
Ja, also ich finde das total spannend. Ich habe, also wenn du den Aufsichtsrat von denen anguckst, besteht aus 12 Personen, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist schon relativ groß, genau. Witzigerweise gibt es noch einen zweiten im Aufsichtsrat, einen Herrn Dr. Herberg, Geschäftsführer Gesellschafter der CCC Investment GmbH. Ich hoffe, er meint damit nicht das Rating CCC, das wäre ja nicht so gut, aber also für was auch immer es steht. Erscheint mir, nach dem, was ich mir angeguckt habe, irgendwie auf ähnlichem Fuß unterwegs zu sein. Na gut, dann hast du die üblichen, klar gibt auch eine Gewerkschaftssekretärin, glaube ich, ist dabei. Dann hast du Betriebsratsvorsitzende, die da mit drin sind. Ja, und dann tatsächlich auch einige Aufsichtsratsmitglieder von wirklich namhaften Unternehmen. Also sei es Fresenius habe ich gesehen und ich glaube auch von der Paul Hartmann AG. Also es sind ja schon sehr klangvolle Namen. Und da musst du schon eine verdammt gute Story, glaube ich, haben, ne? Wenn du da aufschlägst und sagst, so ist das jetzt, ich habe mich jetzt quasi hier reingekauft und das ist meine Idee und wäre super, wenn ihr das mitgehen würdet.
Ja. Ja, aber du setzt voraus, dass die anderen eine Idee davon haben, wie das Geschäft laufen kann. Also so, ich glaube, da überschätzt man auch ein wenig so einen klassischen Aufsichtsrat. Also die, die im Rahmen der Mitbestimmung drin sind, ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten, aber ich glaube, dass das nicht unbedingt die strategische Seite des Aufsichtsrates ist. Und die, die von anderen DAX-Konzernen kommen, wenn sie noch im DAX-Konzern sind, dann haben sie sowieso noch ganz andere Aufgaben, ne? Dann sind die viermal im Jahr da. Dann kriegt er eine gewisse Aufgabe zugesprochen, die nah an seinem eigenen Mandat sind im DAX-Konzern, aber ja nicht im kleinsten Detail. Und die, die dann wirklich mit einer Agenda kommen, und wenn das schon 2 sind von 12, dann kannst du davon ausgehen, dass das immer mal wieder auf die Tagesordnung kommt. Der CFO stellt die Quartalszahlen vor und dann heißt es gleich, warum erzielen wir dort nur 5% statt 12? Dann kommt er schon ein bisschen in Schwitzen. Dann sagt er, was alles schief läuft, und dann holen die Statistiken raus und sagen, ja hier, aber bei der Konkurrenz läuft es aber besser, die machen 15%. Warum schaffen wir das nicht?
Ja.
So würde ich ja auch vorgehen. Wenn ich wirklich das Ziel mehr als reine Repräsentationsaufgabe sehe.
Das ist jetzt genau die Frage. Also 12 Leute im AR ist wirklich, ist schon üppig, ja, und da ist jetzt wirklich die Frage, klar, du musst irgendwie die Skills, Backgrounds, was genau machen die jetzt da, muss man mit in die Waagschale werfen. Aber es ist dann wieder so ein bisschen so, wo ich denke, okay, ja, dann hast du einen Aufsichtsrat von so viel, mit so vielen Leuten und richtig mit Hirnschmalz und Skills ist das dann doch wieder, fällt das dann auf 1, 2, 3 Leute zurück, ne? Und die steuern das am Ende des Tages. Also da ist dann nochmal die Frage, ist der Aufsichtsrat dann wirklich so das Kontrollgremium, wie man sich das in der idealen Welt wirklich vorstellt? Oder ist es halt im Zweifel auch nicht?
Ja. Also ich glaube, es gibt solche und solche. Also es gibt die, wo es unheimlich wertvoll ist, die Person im Aufsichtsrat zu haben, weil sich dadurch natürlich auch Kontakte und Verbindungen ergeben zwischen Unternehmen. So, und vielleicht nochmal eine andere Marktsicht. Jetzt müssen wir mal genau gucken, wenn du sagst Fresenius, das ist auf jeden Fall auch Medical. Und soweit ich weiß, macht die Gerresheimer auch diese kleinen Kanülen für Medizin. Vielleicht gibt es da irgendwo eine Schnittmenge, wo man sagen kann, okay, da können die sich über den Markt austauschen und von verschiedenen Seiten Endanwender, was Helios-Kliniken sind das, glaube ich, ne? Und Fresenius Medical Care ist, glaube ich, Dialyse. Also vielleicht genau. Gibt es da irgendwie vom Endmarkt her Einblicke, über die man sich gut austauschen kann, wo man sich befruchtet.
Ja, Haken dran.
Ich, genau.
Also auf jeden Fall, ja.
So, dann gibt es die, die wir gerade besprochen haben, diese aktivistischen Investoren, die sich in einen Aufsichtsrat ja dann qua Beteiligung einkaufen. Das ist ja nicht, dass sie wirklich also Aufsicht machen, sondern hier geht es ja darum, irgendwann mit diesem Investment möglichst mit hohem Gewinn wieder auszusteigen. Da ist einfach ein ganz anderes Ziel da. Ich glaube, denen ist auch egal, ob da jetzt Unternehmensvertreter der Belegschaft dabei sind oder nicht. Die sind eher lästig, würde ich sagen, sondern die zielen voraus, irgendwann zu verkaufen und müssen alles in die Wege leiten, dann diese Informationen und diesen Push, den sie haben, diesen Hebel im Aufsichtsrat einfach auch zu drücken.
Und dann, sehr spannend.
Genau, nur um es abzuschließen. Und dann glaube ich, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die einfach nur in den Aufsichtsrat wollen, weil das eine gute Reputation ist.
Da stimme ich dir voll und ganz zu, ja.
Ja, und das ist ja auch immer in der Kritik, wenn du, Medorn war, glaube ich, so jemand, der in jedem Aufsichtsrat irgendwie rumgeturnt ist von der Deutschen Bahn damals, ne? Und es gibt noch so 4, 5 andere, wo du dich denkst, wie kommen die an all diese Aufsichtsratsmandate, wie machen die das zeitlich?
Ja, es gibt ja durchaus einige bekannte Persönlichkeiten, die eigentlich Vollzeitaufsichtsräte irgendwo gewesen sind, ne? Über 3, 4, 5 wirklich prägnante Mandate verteilt am Ende des Tages, ja.
Mhm.
Ja. Ja, gibt es auch immer so ein bisschen so die Diskussion, ne, um es vielleicht noch von meiner Seite kurz abzurunden. Also wie wird man Aufsichtsrat? Ja, was musst du da für Skills mitbringen? Es gibt auch, glaube ich, mittlerweile, ist allerdings, meine ich, rein privatwirtschaftlich noch organisiert, gibt natürlich so Zertifizierungsthematiken, ne, wer zertifizierter Aufsichtsrat? Kann man von halten, was man will, aber ne, es gibt da so eine gewisse Bubble mittlerweile drumherum. Dann hast du ja im Aufsichtsrat auch noch die Situation, dass du ja brauchst ja Fachkundige für unterschiedliche Themenbereiche, unter anderem auch jemanden für das Thema Rechnungslegung, ja, also der irgendwie
Prüfungsausschuss.
Prüfungsausschuss, genau. Also was sind das häufig, selber Wirtschaftsprüfer oder Professoren im Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfungsbereich an irgendwelchen renommierten Unis, also Leute, die wirklich dann auch mit der fachlichen Materie entsprechend vertraut sind, und dann, klar, mit Sicherheit auch so, dass du für deine wesentlichen Märkte, in denen du unterwegs bist, natürlich versuchst, da Leute reinzuholen, die da irgendwie unterwegs sind, damit du da Informationsvorsprung, Connection und so weiter und so fort hast, ne? Und dann hast du mit Sicherheit auch noch den Teil Leute, die irgendwie weiß ich nicht, über ihre eigenen Connections da reinkommen, ja, wo sie dann irgendwie platziert werden und dann kann man darüber diskutieren, ob derjenige dich wirklich weiterbringt oder ob du denjenigen nicht eigentlich weiterbringst als Unternehmen dann, ja.
Gut, was haben wir noch? Gestern ist ja unser Kanzler ausgebuht worden beim Deutschen Gewerkschaftsbund, ne? Und zwar ging es um das Thema Arbeitszeitreform.
Ja.
Das finde ich ein super spannendes Thema, über das wir auch mal vielleicht kurz diskutieren sollten. Also nach meinem Verständnis möchte die Bundesregierung eine Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts. Das heißt, heute ist es ja so, du darfst nur 8 Stunden arbeiten, maximal 10. Und das ist auch erstmal vollkommen in Ordnung, aber das kennst du auch. Es gibt bei Zeiten, da arbeitet man einfach mehr. Und diese Flexibilität, die wird ja gefordert. Es gibt auch die, die sagen, naja, wenn ich 2 Tage die Woche 15 Stunden arbeite und dann 3 Tage die Woche gar nicht mehr, dann wird mir das auch helfen. Die 2 Tage organisiere ich die Kinder und dann habe ich die anderen 3 Tage Zeit für die Kinder. So, es bleibt bei der wöchentlichen Arbeitszeit, so ist der Plan. Und jetzt gibt es diesen Riesenaufschrei von den Gewerkschaften, die sagen, auf gar keinen Fall.
Ja, genau. Also aktuell, um es ein bisschen abzurunden, also 8 Stunden pro Tag ist die Regelarbeitszeit, kann auf maximal 10 erhöht werden. Du hast diese Maximalgrenze pro Woche, 48 Stunden sind es nach meiner Recherche, also 45 ist eine EU-Vorgabe. Und du hast noch irgendwie dieses Thema, 11-12 Stunden Ruhezeit müssen zwischen Arbeitseinsätzen da eingehalten werden. Also da gibt es dann so ein Gap, was dazwischen eingehalten werden muss. Ja. Das erste ist eigentlich, die wollen irgendwie weg von diesem Tageslimit, also diese 8 Stunden, beziehungsweise manchmal 10 Stunden, das muss sich ja auch wieder ausgleichen über so ein, also nach der aktuellen rechtlichen Lage muss sich das ja wieder ausgleichen über einen gewissen Zeitraum. Da wollen sie von weg, ja, dass du nur noch eine Wochenhöchstgrenze hast, dann 45 oder 48 Stunden, müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, was da am Ende des Tages dann da momentan gelten würde, ja. Und das würde dann auch so Sachen ermöglichen wie, ja, hast halt 3x12 Stunden oder 4x12 Stunden, 1x4 Stunden. Also das kann natürlich dann dazu führen, dass du Wochen hast, wo du dann extrem viel am Tag arbeitest, müsste sich aber hinten raus trotzdem wieder irgendwie auf die Maximalhöhe pro Woche dann wieder runterspiegeln. Also es müssen dann auch wieder Phasen kommen, wo du deutlich weniger arbeitest, ja. Da ja auch Zeiterfassung weiterhin, so habe ich es verstanden, gelten soll, also die soll nicht wegfallen, ja.
Das heißt, auf jeden Fall.
Das wird schon auch weiterhin ganz normal festgehalten, wie viel Zeit du dann entsprechend gearbeitet hast und dann muss es einen entsprechenden Ausgleich wieder geben. Ja.
Aber verstehst du diesen Gegenwind, den die Bundesregierung dann bekommt von Gewerkschaftsseite?
Ja, also ich verstehe ihn ein Stück weit. Das hat mich auch ehrlicherweise am Anfang ein bisschen gewundert, wo ich dachte, na ja, gut, okay, wenn die Leute jetzt dann halt vielleicht mal 3 Tage mal 12 Stunden arbeiten, das ist nicht schön und so, machen wir uns nichts vor, okay, verstehe ich, gerade wenn es vielleicht körperlich anspruchsvoller Job ist und so, dann ist das natürlich nochmal anstrengender, aber am Ende des Tages arbeiten die ja aufs Jahr betrachtet trotzdem irgendwie die gleiche Menge an Stunden, ja. Allerdings muss man vielleicht fairerweise dazu sagen, dass natürlich manche Gewerkschaften auch hier und da mal ein Goodie für ihre Gewerkschaftsmitglieder rausgearbeitet haben und dass sich irgendwie es orientiert sich an der Gesetzgebung. Wenn du jetzt das Gesetz änderst, dann ist halt die Frage, wie wirkt denn jetzt eigentlich noch das, was man da ursprünglich mal rausgearbeitet hat, oder müssten dann jetzt die Gewerkschaften versuchen, neue Goodies rauszuholen und zu sagen, also bei uns in den Betrieben, wo wir als Gewerkschaft mit drin sind, da mag es zwar rein theoretisch möglich sein mit 12 Stunden, aber geht nicht, wir machen da irgendwie ein Cap auf maximal 11 oder sowas. Ja. Ich habe aber noch ein ganz anderes Thema am Ende des Tages, was mich da so ein bisschen, wo ich mich frage, okay, bringt das was oder bringt das nichts? Bringt es dir was, wenn du das bei VW jetzt machen würdest? Verkaufen jetzt deswegen mehr Autos? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, das ist jetzt ein Einzelbeispiel.
Weil ich habe so ein bisschen die Sorge, es gibt so einen Bereich, wo ich mich schon frage, führt es zu erheblichen negativen Konsequenzen, und das ist der Pflegebereich. Also die arbeiten eh schon alle am Limit und das ist ein sehr anstrengender Job. Und wenn du da jetzt sagst, okay, wir heben die aktuellen Grenzen auf und erlauben dann entsprechend 12-Stunden-Tage und davon 3-4 am Stück, ja, auch wenn wir sagen, hinten raus wird das alles irgendwie entsprechend abgefeiert, das ist eine andere Sache. Also da könnte ich sogar verstehen, wenn es da irgendwie von Arbeitnehmerseite aus erhebliche Widerstände gibt. Weil da bin ich nicht ganz der Meinung, dass man die noch mehr in Anführungsstrichen, ja, ausbeuten will ich nicht sagen, ja, aber dass man da noch mehr rauspresst aus den Limits, die sowieso schon haben. Also für mich ist immer die Frage, wo wird das nachher welche Effekte haben? Also ich glaube, es gibt viele Branchen, da führt das nicht wirklich zu Effekten. Dann gibt es Branchen, wo ich glaube, da kann es zu Effekten führen, die können auch positiv sein. Und dann, glaube ich, gibt es Branchen, da gibt es Effekte, die sind aber dann wirklich negativ für die Leute, die in der Branche arbeiten.
Mich wundert in dieser Diskussion mal wieder, dass wir uns wieder auf die negativen Dinge konzentrieren und statt mal beide Seiten zu verstehen. Und ich persönlich, ich glaube, das klingt hier schon ein bisschen durch, bin für eine hohe Flexibilisierung, aber ich arbeite jetzt auch nicht körperlich. Das heißt, wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt Tage, da arbeite ich 14, 15 Stunden. Und dann gibt es Tage, da mache ich vielleicht nur 3. Das ist immer projektabhängig. Gut, jetzt bin ich hier in niemandens Rechenschaft schuldig. Aber wenn ich jetzt Angestellte hätte, die ich jetzt bräuchte, und auch da machen wir uns mal nichts vor. Als ich noch bei PwC gearbeitet habe, habe ich auch an manchen Tagen mehr als 12 Stunden kontieren müssen. Dann habe ich einen Anruf von meinem Partner bekommen, der sich darüber aufgeregt hat. Was ist denn da los? Warum haben Sie mehr als 10 Stunden kontiert? Und dann haben wir uns zwischen den Zeilen darauf geeinigt, dass ich nur 10 Stunden reinschreibe, die Zeiterfassung, die anderen dann bitte auf den Samstag haue oder so. Also das ist erstmal die Realität. So, um die andere Seite zu verstehen, ich verstehe, soll ja auf Freiwilligkeit basieren. Ne? Wenn jetzt dein Chef sagt, kannst du nicht heute 9 Stunden machen, dann sollst du die Möglichkeit haben zu sagen, nein, haut heute nicht hin. Und da ist natürlich ein Machtgefälle da. Gerade in kleineren Unternehmen, wenn da gesagt wird, du, jetzt schon wieder Nein gesagt, so, du kannst dir den nächsten neuen Job suchen. Das ist mal so das eine Argument. Das andere Argument ist, dass es natürlich ein höheres Unfallrisiko birgt. Auch das kann ich irgendwo nachvollziehen, wenn du jetzt an der Maschine stehst und das schon 8 Stunden anstrengend ist und du jetzt 12 Stunden arbeitest, dass die Konzentration nachlässt, einleuchten. Und natürlich, dass man sagt, naja, eigentlich, wir sind ja sowieso eine gestresste Gesellschaft. Kaum noch jemand, der nicht über Rückenschmerzen oder Burnout klagt. Also von daher, das bringt uns doch alles nichts, noch mehr zu arbeiten. Das sind mal die Argumente, die ich so von Gewerkschaftsseite oder von Arbeitnehmerseite höre, wo ich aber sage, aber die ganzen vielen positiven Dinge, wie eben skizziert, vielleicht arbeite ich dann meine 30 Stunden Teilzeit an 3 Tagen ab, 10 Stunden oder meinetwegen 2,5 Tage, weil ich dann die Kinder nehmen kann und mit denen Zeit verbringen kann und diese 2 Tage passt halt Oma und Opa auf. Das kann ich organisieren. Ich kann aber die Kinder nicht 5 Tage die Woche zu Oma und Opa schicken, weil das kriegen die altersbedingt auch nicht mehr hin. Also warum bevormundet man hier wieder die Menschen, diesmal von Arbeitnehmerseite, ohne erstmal zu gucken, ob diese Effekte nicht vielleicht auch positiv sein können?
Also stimme ich dir voll und ganz zu. Man muss ja fairerweise dazu sagen, Gewerkschaften, die gibt's halt nun mal nur für sehr große Firmen. Ja, der überwiegende Teil der deutschen Firmen, also ich habe mal irgendwo eine Zahl gesehen, 85% aller Unternehmen in Deutschland sind bis 10 Mitarbeiter. Dann kommt so ein gewisser Anteil mittelständische Unternehmen, so bis, keine Ahnung, 500 Mitarbeiter und dann ein ganz geringer Prozentanteil, der dann wirklich auf diese großen Unternehmen entfällt, die dann börsennotiert sind, wo es Gewerkschaften vergibt und so weiter und so fort. Du hast schon recht, ja, also man kann das auch von der Seite aus sehen, tue ich übrigens auch. Man muss übrigens dazu sagen, das ist bei dir natürlich auch als Selbstständiger nochmal was anderes, als wenn man Angestellter ist einfach, ne? Also viele Leute, muss man auch fairerweise einfach mal ganz klipp und klar so sagen, viele Leute machen halt den Job, weil es halt ihr Job ist und sie dafür Geld bekommen und machen es jetzt vielleicht nicht aus reiner Passion, ja, das ist ja doch eher selten einfach, gerade im Angestelltenbereich, ist auch okay so, ja. Und für die klingt das natürlich erstmal voll ätzend, wenn jetzt auf einmal mein Arbeitgeber gefühlt morgens bei mir aufschlägt und sagt, hey, heute musst du statt deinen üblichen 8 Stunden 10 Stunden machen und morgen übrigens auch und übermorgen auch und wie wir das hinten raus lösen, da reden wir noch drüber. Gibt's ja oft, gerade im Mittelstand, wo das alles so ein bisschen hemdsärmlich schon mal vom Management gemacht wird, ne? Nicht unbedingt mit bösem Hintergedanken, sondern einfach, weil das so ist, ja. Aber ich sehe das ansonsten so wie du. Das mag auch sehr positive Aspekte haben, aber unter gewissen Prämissen. Also du musst ja dann irgendwie tendenziell eher im Büro arbeiten, ja, einen Job da machen, der vielleicht nicht davon geprägt ist, dass du zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr irgendwie telefonisch erreichbar sein musst, weil deine Kunden dann anrufen, ja, sondern wo du extrem unabhängig von deiner zeitlichen Planung arbeiten kannst. Und dann ist super, wenn du sagst, ich mache meine 30 Stunden jetzt 3x10 Stunden und habe dann den Rest der Woche frei. Aber gibt schon ganz, ganz viele Jobs, wo das einfach nicht der Fall ist, wo irgendwie eine physische Präsenz über einen gewissen Zeitraum am Tag gefordert ist, wo Erreichbarkeiten sichergestellt sein müssen und für die Leute hast du diese Goodies erstmal nicht, ja, und dann kommen die natürlich, mag das für die erstmal ärgerlich sein, aber ich sag, okay, also wenn man mal die Phasen hat und man arbeitet dann viele, viele Stunden, weil das irgendwie da gerade notwendig ist im Betrieb und hinten raus hat man dann vielleicht Phasen, wo es ruhiger ist. Es gibt ja auch Unternehmen, die hat man ja schon mal, ne, zyklische Geschäftsmodelle, wo dann irgendwie vielleicht die Arbeitsbelastung deutlich weniger ist, weil einfach nicht so viel los ist. Und wenn man dann sagen kann, super, da arbeite ich nur noch von 9 bis 12 und habe den Rest des Tages frei, könnte auch eine gute Lösung sein, ne? Ich glaube, es ist einfach, bin jetzt ein bisschen polemisch, aber ich sehe es so, Gewerkschaften müssen momentan auch so ein bisschen herausstellen, warum es die überhaupt noch gibt, ja, und was die Goodies sind, wenn man mit einer Gewerkschaft zu tun hat, und die waren die ersten, die relativ laut geschrieben haben, ne? Ich könnte dem was abgewinnen, bin aber mal gespannt, wie das ganze Thema am Ende des Tages durchgehen wird.
Gut, dann switchen wir mal rüber. Wir haben ja letztes Mal gesagt, wir wollen uns vielleicht mal so ein paar Quartalszahlen angucken. Ist irgendjemand zu dir gekommen, hat gesagt, was er sich mal gerne...
Nee, leider nicht. Hast du was? Bist du angesprochen worden?
Nein, natürlich nicht. Aber ich habe einfach berufsbedingt, gucke ich mir so ein paar Sachen auch immer mal an. Und was ich ganz bemerkenswert fand, war so die amerikanische Lieblingsaktie Apple. Ich habe keine. Aber was mich halt fasziniert hat, die haben im Quartal einen Gewinn von 29,58 Milliarden US-Dollar. Also Gewinn, Reingewinn, 29,5 Milliarden US-Dollar. Das muss man sich einfach mal so gedanklich vorstellen, wie viel Geld das ist. Und davon knapp 56 Milliarden nur durch den Verkauf des iPhones.
Tja.
Also ich verstehe es nicht, ne, weil ich oute mich jetzt mal nicht als Apple-Jünger. Ich habe den Fehler gemacht, ein MacBook zu kaufen, und bin total unzufrieden damit und bin jetzt schon von Kunden mehrfach gefragt worden, warum ich den mir nicht mal einen gescheiten Rechner kaufen würde. Ich sage aber, ja, jetzt habe ich den teuer bezahlt und jetzt musst du ja noch mal ein paar Jahre durchhalten. Also iPhone ist plus 22% gestiegen, der Umsatz vom Letztjahresquartal zu diesem, natürlich mit dem neuen Modell. Aber MacBook, iPad und Co. ist minus 1%. Das heißt, da ist Stagnation angesagt. Und wo kommt da das restliche Wachstum her? Aus den Services, ja, also Apple Music und so weiter.
Ja, also ich muss mich ehrlicherweise erstmal bei dir einreihen. Auch ich bin kein Apple-Jünger. Natürlich mal irgendwie zwischendurch mein iPhone gehabt, aber heute komplett Apple-los. Also ich habe kein Apple-Produkt im Einsatz. Und bin immer wieder fasziniert davon, wie dieses iPhone am Ende des Tages so durch den Markt kracht und die Leute das kaufen wie geschnitten Brot. Aber wenn du dich mit jemandem unterhältst, der ein absoluter Apple-Jünger ist, die schwören halt auch einfach drauf. Also das funktioniert einfach gut, diese Marke, ja, muss man also ganz klar sagen.
Wir haben hier ungelogen 7 iPads rumfliegen in der Familie.
Das geht schon zum Zweit-iPad bei euch.
Auf jeden Fall, das sind zwei von der Schule von den Kindern, und dann werden die immer peu à peu runtergegeben. Die Alten kriegen dann immer die Kinder, und wenn die Kinder dann sagen, unser Brawl Stars ist zu langsam, der Papa, darf ich mir ein neues iPad kaufen? Sag ich mal, ihr habt's ja wohl nicht alle. Erstmal kaufe ich mir eins und dann kriegt meins Mama und ihr kriegt das von Mama. So, das ist so die Absprache. Und dadurch sind wir jetzt, glaube ich, auch überversorgt. Und das funktioniert schon sehr, sehr gut, dieses 1:1 übertragen, keine Gedanken machen, das ist super. Ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, ob du ein iPhone hast oder ein iPad oder so ein MacBook und von Windows kommst. Das ist einfach so was von ungewöhnlich, wenn du nicht tagtäglich damit arbeitest. Aber man macht ja seinen Frieden damit. Was ich hier aber noch interessant fand, ich habe mir mal angeschaut, was sie eigentlich zu den Zöllen sagen. Und am Ende des Tages haben sie jetzt aber geschrieben, dass sie sich doch schon die Rückerstattung dort sichern wollen, die es gibt, dadurch, dass dieses Urteil in den USA stattgefunden hat, dass ja diese Zölle nicht rechtens sind. Sie haben es aber ganz smart gemacht und ihrem Bericht so einen Satz nachgeschoben, dass das frei werdende Geld dafür verwendet wird, um die Lieferketten in den USA zu stärken, so ein bisschen schwammig, und Produktion in den USA aufzubauen. Kannst du es glauben oder nicht, aber steht erstmal so in dem Bericht drin. Und das zeigt natürlich dann Richtung US-Regierung, die kriegen Geld zurück, aber ich habe ja trotzdem mein Ziel erreicht, dass es in den USA investiert wird und Arbeitsplätze schafft.
Ja, und du schürst vielleicht keine Hoffnungen bei deinen Aktionären, dass es jetzt irgendwie noch mehr Geldregen gibt oder sowas, ja?
Noch ist das Geld ja auch noch nicht da, aber es ist, kannst dir vorstellen, das wird bei Apple wahrscheinlich nicht so ein ganz kleiner Betrag sein, den die da zurückfordern können. Spannend. Ob man es dann im Earnings per Share merkt, weiß ich dann allerdings auch nicht. Ich glaube, da merkst du andere Effekte, wenn das iPhone dann doch mal floppen sollte, ist schneller. Oder dann die Investitionen in KI-Rechenzentren, weil da sind sie ja relativ hinten an, hinter den anderen. Da werden sie in Zukunft auch irgendwas tun müssen.
Also eine gute Überleitung, ne? Zu jemand anderem, Siemens Energy.
Gestern Zahlen veröffentlicht, genau.
Genau, druckfrisch fürs Q2. Also man muss dazu sagen, die haben ein abweichendes Geschäftsjahr vom Kalenderjahr, das zum 30. September jeweils endet. Und die haben All-Time-High im Auftragseingang.
Ja, das ist der Hammer, ne?
Vor allen Dingen, also man muss mal, glaube ich, also Siemens Energy, muss ich dazu sagen, habe ich mir vorher noch nicht wirklich oft angeguckt. Ich hatte das nur auf dem Schirm, weil die schon vor einiger Zeit gesagt haben, dass sie extrem vom US-Geschäft partizipieren. Ja, mhm. Und da dachte ich, okay, Mensch, das ist doch wahrscheinlich ein prädestiniertes Beispiel, um sich irgendwie in einem Quartalsbericht anzugucken, wie zwar Zahlen vielleicht sich positiv entwickeln, aber welche Effekte mag denn dieses Zollthema haben? Und dann habe ich den aufgemacht und tipp irgendwie mit Steuerung F Zoll oder Zölle ein und finde nichts. Kein Treffer, gar nichts. Ja, also die scheinen davon nicht betroffen zu sein. Dann habe ich gedacht, okay, ja, klar, gab ja einige Ausnahmen, dann fallen die da drunter. Und dann habe ich angefangen, mir das weiter anzuschauen und habe dann festgestellt, oha, also es ist ja ein etwas außergewöhnlicher Quartalsbericht, weil die haben eigentlich, können vor Kraft kaum laufen, wie man so schön sagt. Ja, also alle Zahlen haben sich entsprechend positiv entwickelt. 17,7 Milliarden Aufträge. Also schon
nur in dem Quartal, eine
neue Quartal, ja, im Quartal.
Also man muss dazu sagen, ich glaube, Siemens Energy war mal so das schwarze Schaf der Siemens-Familie eine Zeit lang. Deswegen wurden die auch an die Börse gebracht, relativ ertragsschwach. Und dann sind die mit dem KI-Rechenzentrumsboom, den man,
genau.
Ne, also es, ja, wir haben vielleicht keine KI-LLMs in Deutschland. Das muss man einfach so sagen. Wir haben auch zu wenig Rechenzentren in Deutschland. Muss man auch so sagen. Wir profitieren aber trotzdem extrem stark, weil der Auftragsbestand nach den Zahlen, die ich hier sehe, liegt mittlerweile bei 146 Milliarden Euro. 146 Milliarden. Sie machen im Quartal 9,17 Milliarden. Das heißt, die sind für 3 Jahre lang komplett ausgelastet.
Ja.
Was stellen die her? Gasturbinen und Grid Technology. Das sind die Stromnetze. Und beides Dinge, die in den USA gerade extrem nachgefragt werden. Und meine Vermutung ist, dass sie gar keine Zölle zahlen auf die Turbinen, weil die Turbinen mit Sicherheit dann ausgeschlossen sind aus diesem Zollabkommen, weil nationale Sicherheit oder was da immer vorgeschoben wird, wenn dir die fehlen, hast du keinen Strom mehr. Das ist ein Blackout und im Moment ist der Strombedarf gigantisch.
Ja, sicher. Also das wird ja sehr schön auseinanderdividiert. Gas Services, Grid Technologies. Und das ist schon also wirklich beeindruckend, ne? Wenn der Auftragseingang im Gas-Service-Bereich, der ist 8 Milliarden im Vergleich zu 7 Milliarden gleicher Zeitraum Vorjahr und Grid Technologies auch 7 Milliarden im Vergleich zu 5,2. Also sind schon, da kann ich nur von träumen, ja. Das sind schon echt gute Zahlen, muss man sagen. Aber die partizipieren auf jeden Fall, das haben sie auch entsprechend so rausgearbeitet, unter anderem von diesem ganzen Thema KI-Rechenzentren und alles, was damit zusammenhängt. Ja, also deswegen war es eine gute Überleitung gerade.
Ja, da zeigt sich mal wieder, dass du nicht die Goldmine kaufen sollst oder den Goldsucher Geld geben sollst, sondern den, der die Schaufeln verkauft, weil das ist ja auch so. Ich habe, als es so aufkam mit dem, so vorletztes Jahr, habe ich statt Nvidia zu kaufen, was vielleicht auch schlau gewesen wäre, habe ich dann Cisco gekauft. Genau aus dem Gedanken. Und da habe ich gedacht, Mensch, Cisco war relativ langweilig, relativ gutes KGV und die sind mittlerweile auf 85% gestiegen. Und hier siehst du ein ähnliches Muster. Was wir jetzt noch vergessen haben, ist Siemens Gamesa. Gamesa ist, glaube ich, die spanische Tochter, die sie mal irgendwann dazu gekauft haben, die Windräder herstellt. Die stagnieren allerdings, muss man sagen. Ja, haben sogar einen leichten Rückgang.
Das Thema bezeichnen sie selber ja sogar irgendwie als Restrukturierung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also, dass sie da entsprechend tätig sind, wobei, obwohl es da, also der AE, sagen sie, ist moderat gewesen, moderat über dem Niveau Vorjahresvergleich. Und was sie aber hingekriegt haben, ist, dass die Vorjahresvergleich hatten sie 18,8% Minus bei der EBIT-Marge und die ist auf minus 1,5% zurückgegangen. Also auch da am Ende des Tages eigentlich positiv zu bewerten, weil da haben sie irgendwie entsprechend aufgeräumt. Ja,
ja,
und die 18,8 Hagel nicht mehr so negativ aufs Konzernergebnis ein.
Ja, dazu muss man wissen, dass die Produktionsprobleme bei den Windrädern hatten und dadurch natürlich relativ viel Gewährleistung geben mussten. Und ich glaube, dass es da jetzt am Markt gerade nicht richtig läuft, ist natürlich auch den Amerikanern geschuldet, die ja dann die Wind-Offshore-Parks da stillgelegt haben. Obwohl das natürlich aus dieser Energiekomponente totaler Schwachsinn ist. Vielleicht brauchst du beides, Gas und Windkraft. Aber man erzählt sich ja, dass der Trump was gegen Windräder hat, weil die da vor der, was die irische Küste, Vattenfall dort die Windräder bauen wollte und ihnen seine schöne Sicht auf dem Golfplatz verhagelt hat. So, das nimmt er denen scheinbar heute immer noch übel. Sei es drum, auch dafür wird es vermutlich irgendwann ein Comeback geben. Ja, das waren so die beiden Berichte, die ich, respektive du, dir mal angeguckt hast. Über BioNTech haben wir eben schon ein bisschen gesprochen. Ich habe noch eine News, die auch vielleicht ein bisschen persönlich, meine alte Kollegin Heike Wulff, das ging über den Ticker jetzt letzte Woche, die war ja CFO bei Jungheinrich, Anfang des Jahres zum CFO ernannt und ist jetzt freigestellt. Das ist schon relativ bitter, finde ich, da fragt man sich natürlich gleich, warum. Ich würde sie ja gerne in den Podcast einladen, aber ich glaube, da kriege ich keine Konzernfreigabe für. Vielleicht erzählt sie es mir aber beim Bierchen. Aber man hört, dass es hinter den Kulissen einen Zwist zwischen den beiden Eigentümerfamilien gibt. Und ja, dass darüber das Management natürlich auch ein bisschen zerrieben wird.
Gibt es ja immer mal wieder so Geschichten. Übrigens war das eben das, was ich meinte. Also Jungheinrich, wenn ich das richtig gesehen habe, die haben einen Free-Float von 53%. Das ist relativ hoch dann, ne? Wenn man sonst irgendwie so 20-25%.
Ja, aber guck mal genau hin, das sind nur Vorzugsaktien. Die Stimmrechte, die bleiben schon bei der Familie.
Bei den Stammaktien, okay.
Ja. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also wir waren gerade mal, ich weiß von Heike, dass sie 2 Jahre auf diesen Job vorbereitet wurde und ich könnte mir auch ehrlicherweise von niemandem besseren vorstellen, von der fachlichen Kompetenz und auch von der Flurtechnik, die da ja hintersteht. Die bauen ja Gabelstapler unter anderem und haben ein großes Servicegeschäft, wo sie auch Erfahrung mitbringt. Deswegen hat mich das schon sehr überrascht. War auf einer Veranstaltung, hat nochmal einmal kurz ins Handelsblatt geguckt und sah dann ihr Gesicht und dachte, das ist ja bitter. Und dann zu verstehen, was passiert da eigentlich, weil das ist schon kein so ganz normaler Vorgang.
Ich denke, sie wird schnell eine Alternative finden. Und was ich dazu sagen kann, das ist natürlich eine ganz andere Dimension, ja, wenn man bei so einem börsennotierten Unternehmen als CFO am Ende des Tages unterwegs ist. Aber auch ich habe in meiner beruflichen Laufbahn schon die Situation gehabt, dass ich für Unternehmen tätig gewesen bin, wo die Gesellschafter sich gestritten haben. Und das ist, kann ich nicht empfehlen. Als Führungskraft, ja, dann da irgendwie so zwischen den Stühlen zu hängen. Du bist ja dann auch gleichzeitig irgendwie Richtung Mannschaft, also sprich die Belegschaft, die mit dir zusammenarbeitet, ja auch nochmal dazwischen geschaltet. Und das ist äußerst unangenehm. Und von daher kann ich fast nur sagen, dann lieber früh raus und Alternativen suchen und was anderes machen, als sich da aufreiben zu lassen. Ich kenne jetzt die Insights nicht, weiß nicht, ob es da irgendwie schon, ob da was rausgekommen ist. Ich habe es mal so verstanden, dass der vorherige CFO von einer Familie eigentlich präferiert wurde und der da weiter beschäftigt werden sollte.
Ja gut, aber wenn er die Altersgrenze erreicht hat und sagt, er möchte es auch gar nicht mehr unbedingt, vielleicht kann er noch mal 2-3 Jahre machen.
Deswegen sage ich ja, die wahren Gründe scheinen wir noch nicht zu kennen. Ja, also das klingt irgendwie auch so ein bisschen so halb vorgeschoben. Außerdem könnte man ja auch da sagen, da kann man ja auch ein Backup machen. Also ich meine, dann holt man sich halt einen, wie in dem Fall mit Frau Wulff, einen neuen, jüngeren CFO rein und diesen Altgedienten kann man ja im Background immer noch als Berater entsprechend rumlaufen haben, wenn ich das als Gesellschafter, als Aktionär so haben möchte. Ja, also warum man sich dann da so zerlegt und da am Ende des Tages die Nachbesetzung, die ja nicht friktionslos sein wird und die ja auch, ich sag mal, wie sagt man immer so schön, die Hiring Costs werden jetzt ja auch nicht ohne gewesen sein. Das wird jetzt ja niemand gewesen sein, der für 1,50 € irgendwie um die Ecke biegt. Ja? Wenn du sagst, 2 Jahre vorbereitet, dann wird es ja auch entsprechende Sunk Costs jetzt geben. Das muss man ja irgendwie dann wollen. Ja? Und da muss es ja dann auch einen Grund für geben. Und den, glaube ich, kennen wir nicht. Mal gucken, ob wir ihn mitbekommen sollen.
Ja, vielleicht liegt er auch in der persönlichen Komponente. Auch das kriegst du nicht mit. Es ist aber, wie du sagst, wenn sich Eigentümerfamilien oder Eigentümer nicht ganz grün sind, dann ist es schon ein Eiertanz. Wobei ich finde, ich habe das manchmal in Konstellationen, wo ich Mandate habe. Und ich finde das eigentlich ehrlicherweise ganz spannend. Gut, jetzt bin ich nicht jeden Tag dabei, aber dann mal zu sagen, ich verstehe die eine Seite, mal zu sagen, ich verstehe die andere Seite und zu versuchen, so ein bisschen als Mediator zwischen beiden zu vermitteln, weil du hast ja dann doch schon einen klareren Bild und kannst die ganzen Emotionen rausnehmen, weil das ist ja immer das Problem, dass total viel Misstrauen herrscht und du immer gegen dieses Misstrauen arbeiten musst und dein Problem dann als CFO ist, dass du nicht zu sehr auf die eine Seite kippst, sondern dass du immer schön in der Mitte bleibst und mal dem einen Recht gibst, mal dem anderen Recht gibst. Aber ja, es ist aber anstrengend.
Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt mir vorstelle, in so eine Funktion reinzukommen, dass man irgendwie als externer CFO, Berater, Mediator da reinkommt, dann teile ich deine Meinung komplett. Das ist auch durchaus sehr interessant und spannend, ne? Weil man auch auf einmal Geschichten mitbekommt, da verdichten sich Mosaikbilder auf einmal, ja, das, man kriegt auch auf einmal Dinge mit, denen hätte man eigentlich normalerweise gar keine Berührungspunkte mehr gehabt, ne? Da wird dann erzählt, wie letztens noch auf dem Familienfest und wie das dann da eskaliert ist und so, also es ist schon auf jeden Fall, ja, da kommen ganz viele verschiedene Themengebiete zusammen, aber wenn du die angestellte Führungskraft da bist und du eigentlich den Job hast, dich um das Unternehmen zu kümmern und du hast eine Belegschaft, die soll im Regelfall eigentlich nicht wirklich was davon mitbekommen, ja, und dann wirst du immer noch zerrieben zwischen, bei mir damals waren das drei Akteure, ja, und jeder hat dann auch irgendwann angefangen, sich eigene Berater zu holen, da kam dann der mit seinem Anwalt, dann wurde ein unabhängiger Steuerberater nochmal genommen, ja, und jedes Mal mussten die ja eigentlich fachlich von mir aufgegleist werden, das hat ja, wenn die jeweilige Gesellschafterpartei das gemacht hat, war das ja auch ein bisschen eingefärbt. Das waren auch alles sehr gute Berater, gar keine Frage. Das hat auch viel Spaß gemacht, sich mit denen auszutauschen. Aber das habe ich ja dann auch noch ergänzend zu meinem eigentlichen Daily Doing gemacht. Und dann hast du plötzlich sehr lange Arbeitstage, schreibst ganz viele E-Mails, hier noch ein Report, da noch was vorbereiten, ja. Und wusstest nie so genau, wird das jetzt eine ruhige Woche oder dreht wieder irgendjemand völlig durch und wir müssen wieder gucken, ja. Also will sagen, das kann interessant sein. Ich kann aber auch aus eigener Erfahrung sagen, es ist nichts, was ich als Führungskraft dauerhaft mitmachen wollen würde. Ja, sollte man sich nicht drin aufreiben lassen.
Und ich glaube, das hast du relativ häufig, vielleicht nicht immer nur mit Gesellschaftern oder auch mit Vorgesetzten etc., dass du sehr viel Energie aufwendest genau auf diese Dinge und nicht auf das operative Geschäft. Und absolut. Da muss man einfach sehen, dass man sich da Hilfe sucht. Und ich komme nicht als Mediator in solche Geschichten rein. Ich werde das dann qua Funktion, weil ich habe ja den Auftrag, dann einen Verkauf vorzubereiten oder die Finance in Ordnung zu bringen oder überhaupt mal zu gucken, dass das alles richtig läuft. Und dann stellst du ziemlich schnell fest, dass Dinge nicht gut laufen. Da musst du natürlich darüber reden. Und dann fängt es an, was auf der Familienfeier passiert ist, das ist mir relativ egal. Aber wenn irgendwo eine Zahlung aus dem Unternehmen geht und der Vertrag plötzlich nicht auffindbar ist und dann die andere Seite behauptet, da hat jemand in die Kasse gegriffen und dann stellt sich aber raus, nee, das war eine Absprache, die mal vor 5 Jahren, das haben die bloß nie dokumentiert und der Steuerberater hat auch schon 5-mal nach dem Vertrag gefragt und du kennst die ganzen Themen, ne? Dann kommst du rein, das mal sauber aufzubereiten und wenn du sauber aufbereitest, dann glätten sich diese Wogen auch plötzlich wieder, weil jeder merkt, ah ja, stimmt, darüber haben wir mal geredet, okay, das haben wir nicht richtig aufgeschrieben, der eine hatte das verstanden, Verständnis, andere hatte das Verständnis.
Also Haken dran. Aber ich, also um es ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, also es ist tatsächlich so, du musst dir das so vorstellen, außerordentliche Gesellschafterversammlung, absolute, die Emotionen kochten hoch, ja, und ich hatte dann entsprechend natürlich auch was vorbereitet und weil ich das ja schon wusste, ja, es gab immer so ein bisschen die Diskussion, höre ich jetzt auf alle Gesellschafter oder lasse ich mich da von irgendeinem instrumentalisieren? Natürlich kamen auch solche Dinge dann mal irgendwann zum Sprechen, habe ich gesagt, okay, ich bereite was vor und werde das auch den Beratern der jeweiligen Parteien vorher geben und mit denen durchsprechen und dann gucken, dass wir da, ne, einfach gemeinsam einen Konsens haben. Mit denen hat das super funktioniert. Die haben auch immer gesagt, Mensch, das ist super aufbereitet, da gibt's gar nichts zu diskutieren, Haken dran, ich sag meiner Partei, dass das alles passt, ja. Und dann triffst du dich da und bist dann dabei und versuchst das rein sachbezogen und nüchtern zu diskutieren und irgendeinem passt es doch nicht und dann explodiert das und dann kommen genau diese Sachen und überhaupt letztes Mal, als wir da waren und du hier, dann hast du 3 Bier drin und also das ist schon sehr lustig, weil dann musst du versuchen, da vor Ort irgendwie auf diese sachbezogene Ebene wieder zurückzukommen, ja. Und das war schon manchmal durchaus sehr ambitioniert, also das war ambitionierter eigentlich, als dann die Facts und Figures aufzubereiten und zu sagen, hey, da haben wir, ne, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie der Vertrag fehlt oder da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist irgendwie nicht sauber gemacht worden. Das kriegt man ja mit dem Background von dir zum Beispiel, kriegt man das ja auch gut hin. Du kennst dich gut aus und weißt direkt aus dem FF, was Sache ist, ne? Aber diese emotionale, menschliche, psychologische Komponente, wenn sie zu stark ausufert, dann kann sie, kennt ja jeder, ne, aus am Ende des Tages von einem selbst, ja, dann kann sie eben dir die sachlichste Ebene total vermiesen, zumindest mal am Anfang, ne, muss man dann irgendwann sagen, wir machen mal einen Cut und gucken mal, dass wir ein paar Tage noch mal wieder da aufgreifen, ne.
Und das Schöne ist es ja, dass es bei einem selber in so einem beruflichen Kontext immer viel einfacher funktioniert, als wenn man persönlich dann mit den eigenen Kindern oder mit der eigenen Partnerin oder Partner zu tun hat.
Das ist so.
Ja. Da wirft man dann all die guten Dinge, die man beruflich beachtet, wirft man dann mal überlaufen.
Ja, aber ist ja auch menschlich, ja, ist auch gut so, ne? Die sollte nicht vergessen werden, ne? Dass das auch immer eine gewisse Rolle spielt am Ende des Tages, ja. Aber ich kenne das, ja, dass meine Frau dann auch schon mal gesagt hat, hey, wir sind hier nicht im Business, du musst nicht mit mir reden, als ob du der CFO wärst, sondern das ist eine menschliche Sache. Können wir das bitte?
Aber wir sprechen doch hier gerade über die Kontoauszüge.
Ja, genau, ja.
Gut, in diesem Sinne, Thomas, schon wieder eine Stunde. Heute hatten wir viele, viele Themen schon wieder. Jetzt ist es aber Vatertag. Ich hoffe, das Wetter wird ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie es in Krefeld aussieht, aber hier in Münster regnet es heute ordentlich.
Münsteraner Wetter. Die Eisheiligen haben uns auch noch bis übers Wochenende im Griff. Aber nächste Woche soll es besser werden. Ja.
Genau, und dann hoffen wir mal auch wirtschaftlich und mit guten Nachrichten wieder kommen werden. Ich bin gespannt. Und dann, Thomas, bis nächste Woche, wa?
Bis nächste Woche, Daniel. Ciao. Hau rein.